Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, guten Morgen. Und der Herr möge an uns sein Wort segnen. Ja, liebe Geschwister und Gäste, so sieht die Welle, geht das Mikrofon? Ja, so sieht die Welle der täglichen Informationsflut aus. Jeden Morgen die Tageszeitung, im Auto zweimal die Nachrichten mit Verkehrsfunk über das Wetter. Tagsüber mehrere Dutzend E-Mails am PC oder Smartphone, jede halbe Stunde ein Blick auf die neuesten Posts bei WhatsApp und am Abend, je nach Erschöpfungszustand, die Tagesschau oder die Tagesthemen. Viele Menschen fühlen sich überflutet von Informationen und Nachrichten, privaten und politischen, öffentlichen und unwichtigen, brauchbaren und unbrauchbaren. Und es stellt sich die entscheidende Frage, wie soll ich in dieser Flut das Wichtige und das Bedeutungsvolle erkennen? Wer sich einem Überfluss von Informationen gegenüber sieht, dem hilft eigentlich nur, einen Schritt zur Seite zu treten und die Flut an sich vorüberrauschen zu lassen. Woher bekommt er oder ich dann das notwendige Wissen, was unser Denken anleitet und unsere Handlungen bestimmt? Es hilft nur ein einziges, nämlich sich auf das entscheidend Wichtige zu konzentrieren. Und der Rest kann ungehindert und unbesehen am Empfänger vorbeifließen. Unser Glaube ist von der tiefen Überzeugung geprägt, dass sich das entscheidende Wissen über die Welt, über das Heil, in den Büchern der Bibel findet. Ein Theologe des 19. Jahrhunderts, der meinte einmal, er könne die Bibel nur richtig verstehen und lesen, wenn er in der rechten Hand die Bibel und in der linken zugleich die Zeitung halte. Das war Charles Haddon Spurgeon. Hat gesagt, in der Bibel weiß ich, wie und zu wem ich beten soll, und in der Zeitung lese ich, für was ich beten soll. Beides sollte der Leser parallel zur Kenntnis nehmen. Die Bibel kann nicht richtig verstanden werden, wenn sie allein auf die Dinge des privaten Lebens, auf mich allein, bezogen wird. Ich muss auch die anderen sehen. Meine Nachbarn, meine Freunde, meine Gemeinde. Die Not dieser Welt. Niemand kann die Bibel lesen, als ginge es allein um Heil und Wohl des Lesers, der gerade die Seiten umblättert. Vielmehr stehen die Erzählungen der Bibel und die öffentlichen Dinge des Lebens zueinander in einer wichtigen Beziehung. Beide deuten sich gegenseitig. Es gibt eine Beziehung zwischen Bibelvers und Schlagzeile, zwischen Evangelium und Twitter-Nachrichten. Und in einem Umfeld, das von Unsicherheit, Wandel und einer überwältigenden Informationsflut geprägt ist, stehen viele Menschen vor der Herausforderung, Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben prägen. In diesen Momenten sind Zweifel unsere ständigen Begleiter. Was soll ich glauben? Wohin soll ich gehen? Was soll ich tun? Und diese Zweifel, die entstehen aus der Angst vor dem Unbekannten, dem Versagen und dem Urteil anderer. Wie begegnen wir also diesen schleichenden Feinden des Glaubens, dem Zweifel und der Angst? Da gibt es Menschen, die vertreten die Auffassung, wir können die Gläubigen der anderen Religionen, die Muslime, die Buddhisten, die Hindus, die Juden, doch nicht vor den Kopf stoßen mit der Aussage, dass sie schief liegen und dass es nur einen Weg zu Gott gibt, nämlich Jesus Christus. Werden sie uns nicht für arrogant, für überheblich halten, weil wir Christen ihren Glauben ablehnen, als falsch ansehen? Da wird auch von Theologen die Lehre vertreten, dass die anderen Religionen in ihrem Bemühen, vor Gott gerecht zu erscheinen, vielleicht nicht so falsch liegen und dass wir sie achten sollten. Und das ist ein Angriff auf das Alleinstellungsmerkmal unseres Glaubens. Unseren Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und die Unterwanderung dieser Lehre, die hat es aber von Anfang an gegeben. Der Apostel Paulus, ist in Rom in Gefangenschaft. Und er wird von Timotheus und Epaphras besucht. Und dieser, also der Epaphras, berichtet ihm über die Situation in der Gemeinde in Kolossä. Diese Stadt, die lag in Phrygien, der heutigen Westtürkei. Und da gibt es noch die Orte Laodicea. Die werden auch benannt im Kolosserbrief. Und auch in diesen Orten hat Epaphras wahrscheinlich Gemeinden gegründet. Sind nicht weit voneinander entfernt. So etwa das Dreieck mit weiter Frankenberg-Chemnitz. Mal die Entfernung zum Vergleich. Die Gemeinde in Kolossä wurde also nicht von Paulus, sondern von Epaphras gegründet. Und der Paulus, der schreibt es auch an die Geschwister dort. Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch und um die Geschwister in Laodicea kämpfe und um viele andere, die mich nie persönlich gesehen haben. Ja, also ein Hinweis, er war nicht dort, aber er weiß um die Gemeinden. Und er betet für sie und hier schreibt er an sie. Übrigens schreibt er auch an die Gemeinde in Laodicea, auch einen ähnlichen Brief. Aber viele finden es schade, der ist verloren gegangen. Eben auch der dritte Korintherbrief, wo auch Paulus an die Korinther schreibt, ich habe es ja schon mal geschrieben, und auch dieser Brief ist nicht mehr vorhanden. Aber es ist noch genug Heilige Schrift übrig geblieben, uns zur Lehre und zur Unterweisung. Ja, also der Epaphras wird angenommen, der hat sich in Ephesus bekehrt, dort war ja Paulus lange Zeit und Ephesus ist nicht weit weg von Kolossä. Die Gemeinde in Kolossä hat nicht so lange bestanden. Etwa ein Jahr nach diesem Brief gab es dort ein großes Erdbeben und der Ort wurde zerstört. Das heißt nicht, dass die Menschen alle umgekommen sind, aber sie werden den Ort verlassen haben und sich in anderen Orten, anderen Gemeinden angeschlossen haben. Jedenfalls, der Epaphras, da berichtet dem Paulus. Da hat es nämlich einige Jahre nach der Entstehung der Versammlung eine gefährliche Irrlehre gegeben und die bedroht die junge Gemeinde. Epaphras konnte wahrscheinlich dieser Lehre nicht Herr werden. Er braucht Unterstützung. Und die Gefährlichkeit dieser Lehre lag darin, dass sie sowohl für Christen heidnischer als wie auch für jüdischer Prägung gleichermaßen anziehend wirkte. Ja, und da hat sich der Epaphras Sorgen gemacht. Und er nimmt die weite Reise auf sich nach Rom, wo Paulus in Gefangenschaft lebt. Aber er darf Besuche empfangen, er darf Briefe schreiben, er darf arbeiten. Und er reagiert prompt und schrieb eben den Kolossern diesen Brief, um sie vor der drohenden Irrlehre zu warnen. Und dann übersandte er diesen Brief durch Tychikus. Und er hat auch gleich noch den weggelaufenen Sklaven Onesimus mitgenommen zu Philemon, der auch in Kolossä lebte. Und eben dann noch den Epheserbrief mitgenommen und auch den Brief an Laodicea. Das Hauptanliegen dieses Briefes: bleibt in Christus verwurzelt, lasst euch von Irrlehren nicht vom Weg abbringen, lebt ein Leben, das auf Christus konzentriert ist. Wir wollen uns hauptsächlich mit diesem einen Vers befassen, Vers 6 und 7, wo es heißt, lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt, jetzt kann das Bild erscheinen, und gründet euch ganz auf ihn. Steht fest auf dem Glauben, der euch gelehrt worden ist, und seid immer voller Dankbarkeit. In diesen Versen beschreibt Paulus drei wichtige Grundvoraussetzungen mit drei bildhaften Ausdrücken. Erstens, wir müssen in Jesus verwurzelt sein. Bei diesem Wort fällt uns sicher gleich ein Baum ein. So wie der an der Erde verwurzelt ist, sollen wir in Christus verwurzelt sein. Eine Pflanze senkt ihre Wurzeln so tief wie möglich, um an Wasser und Nährstoffe zu gelangen, damit sie damit am Leben bleibt und wachsen kann. Dieses Bild zeigt, dass alles, was wir in unserem Leben an Liebe, Freude, Geduld, Kraft und so weiter benötigen, allein in Jesus zu finden ist. Allein aus der Wurzel kommt. Er, unser Herr, vermag uns mit allem zu versorgen, was wir nötig haben. Und darum ist es wichtig, dass wir in ständiger Verbindung mit ihm leben, mit ihm im Gebet reden und sein Wort lesen und das immer wieder prüfen, wie sieht meine Beziehung mit ihm zu Jesus aus. Treffe ich mich jeden Tag mit ihm in der Bibel und im Gebet? Suche ich die Begegnung und lasse ich mich von ihm festigen? Das Bild von der Wurzel will uns auch lehren, dass unsere Beziehung zu Jesus eine Wachstumsbeziehung ist. Nie erreichen wir in unserem Leben den Status, wo wir nicht noch tiefer in Jesus hinein verwurzelt werden könnten. Dieser Baum, den wir hier sehen, der eine stattliche Wurzel hat, der wächst auch immer weiter, bis er eben sein Lebensalter vollendet hat. Die Wurzeln wachsen immer weiter in die Breite und in die Tiefe und auch die Äste und die Zweige, die wachsen immer weiter in die Höhe. Und ein gesunder Baum, der trägt auch jedes Jahr seine Frucht. Ja, und je tiefer ich hineinverwurzelt bin in Jesus und mit ihm fest verwachsen, je mehr ich aus seinem lebendigen Wort schöpfe, mich davon nähere, umso größer wird das, was Jesus in mir wirken kann. Umso reicher wird die Frucht. Als ich vor 50 Jahren das Haus meiner Großeltern übernahm, habe ich dort auch einige Bäume gepflanzt. Das waren zarte Pflänzchen. Jede Wühlmaus konnte die kippen. Und es ist auch passiert. Ja, und jeder Sturm, da konnte sie umblasen. Deshalb ist es wichtig, dass ein junger Baum oder auch eine Pflanze etwas bekommt, einen Halt. Ich habe dort einfach Pflanzstücke eingerammt in die Erde und die Bäume dort angebunden. Und oft ist es so, wenn dann die Pflanzstöcke, diese Pfähle verfault sind, das sind etwa 5 bis 6 Jahre, dann kann auch der Baum allein stehen. Dann ist der Stamm kräftig genug und die Wurzeln haben Halt gefunden. Also eine Stütze am Anfang eines Lebens. Und natürlich kann es auch vorkommen, wenn die Erde gerade zu trocken ist, man muss ein bisschen nachhelfen. Dass die Wurzel gar nicht genug Feuchtigkeit ziehen kann aus der Erde, sondern man muss nachhelfen und etwas nachgießen. Also ein junger Mensch, der gerade angefangen hat zu wurzeln in Jesus Christus, braucht seelsorgerliche Begleitung. Er braucht Hilfe. Aber mit der Zeit graben sich die Wurzeln tiefer in den Boden ein. Und jetzt stehen in dem Garten große, starke Bäume. Ja, also die kann man nicht mehr ausreißen und auch nicht mehr verpflanzen. Die stehen, wo sie stehen. Und da ist nicht dran zu rütteln. Es kann noch mal ein Sturm kommen, da bricht vielleicht ein Ast ab, aber der Baum steht trotzdem fest. Weil eben er fest mit dem Grund über die Wurzeln verbunden ist. Und das muss nicht unbedingt immer eine Prallwurzel sein. Wie zum Beispiel eine Kiefer im Sandboden. Da ist der Boden sehr, sehr locker. Und wenn die nur oberflächlich verwurzelt ist, dann kann sie ganz leicht umkippen. Die bildet in den nördlichen Gegenden von Deutschland mit viel Sandboden eine Prallwurzel. Nicht so im Elbsandsteingebirge, wo viel Fels ist, da bildet die Kiefer eine Flachwurzel. Also ein Wurzelgeflecht breitet sich über eine größere Fläche aus, wie eben dieser Baum auch, und bekommt dadurch ihren Halt und kann auch Nährstoffe und Wasser aufnehmen. Zum Beispiel, es gibt die ältesten Bäume auf unserer Erde im Yosemite-Nationalpark, die Sequoias, Nadelbäume. Die sind so schätzungsweise 4000 Jahre alt. Sie wurden vor über 200 Jahren entdeckt, obwohl die Ureinwohner sie schon viel länger kannten. Aber die Welt, wie wir sie kennen, hat sie vor über 200 Jahren entdeckt. Und die Menschen staunten darüber. 30 Meter ist ungefähr im Durchmesser des Wurzelgeflechts. Sie gehen teilweise in die Tiefe, dort wo der Boden tiefgründig ist, teilweise aber auch nur flach. Man hat auch einige gefällt, bis dann die Überzeugung kam, wenn wir so weitermachen, dann sind 4000 Jahre alte Bäume verschwunden und sie wurden unter Schutz gestellt. Aber dort, wo Bäume gefällt wurden, wo das Wurzelgeflecht, was sie miteinander verbunden hat, auch untereinander Schaden gelitten hat, dann sind auch bei Sturm schon Bäume umgefallen. Also dort, wo die Gemeinschaft, die Gemeinde das Wurzelwerk beschädigt wird, die Verbindung gestört ist untereinander, kann auch viel Schaden entstehen, kann auch ein starker Baum zu Boden gehen. Übrigens ist in den letzten 200 Jahren noch nie solch ein Baum an Altersschwäche gestorben, des Alters halber. Man weiß nicht, wie alt sie werden. 4000 Jahre. Gut, ich hatte jetzt gesagt, Pfahlwurzel und Flachwurzel. Und die beste Variante ist natürlich die Herzwurzel. Das ist eine Verbindung beider Wurzelarten. Das macht auch die Kiefer, wenn sie gemischten Boden hat. Dann kann sie eine Flachwurzel treiben und eine Pfahlwurzel mit einem Herz in der Mitte. Ja, dann bekommt der Baum eben zusätzlichen Halt. Und wenn er nicht allein steht, sondern sich mit anderen verbindet, eben in einem Wald, in einer Gemeinde. Und so, sagt Paulus, soll es mit eurem Glauben sein. Der muss feste Wurzeln haben, damit ihr bestehen könnt. Wenn die Versuchungen und Angriffe kommen, am besten eben eine Herzwurzel. Mit dem ganzen Herzen in Jesus Christus verwurzelt. In unserem Gemeindegarten an der Blankenburgstraße zum Beispiel scheint ja auch nicht das ganze Jahr die Sonne, nur weil der Garten der Gemeinde gehört. Und an den zwei Apfelbäumen hängen auch keine besseren Früchte als an den Bäumen der ungläubigen Nachbarn. Und die Stürme der vergangenen Jahre, die haben auch dort schon Bäume zu Fall gebracht, die zwar auch gut verwurzelt waren, aber trotzdem dem Sturm nicht standgehalten haben. Ja, die Stürme, das Leid, die unverständlichen Schicksalsschläge machen um uns Christen keinen Bogen. Sie treffen uns wie alle anderen, aber sie hauen uns nicht um, wenn wir in Jesus verwurzelt sind. Das heißt, wenn wir ganz fest und sicher glauben, wenn wir eine Herzwurzel ausgebildet haben, dann wissen wir, der Herr Jesus macht nichts falsch. Er tut nichts Böses. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Das meint Paulus mit Verwurzeltsein in Jesus. Da geht es um die persönliche Beziehung. Zweitens, im gleichen Satz spricht Paulus auch von Lehre. Fest im Glauben, der euch gelehrt worden ist. Das war in dem Fall der Epaphras, der die Lehre zu den Christen in Kolossee gebracht hat. Und sie haben sich bekehrt und haben eine Gemeinde gebildet. Was hat Lehre mit der persönlichen Beziehung zu tun? Die Lehre ist wie das Wasser, mit dem wir unsere Pflanzen begießen. Oder wie das Wasser, mit dem der Baum seine Nährstoffe aus dem Boden zieht. Ohne Wasser wachsen keine Bäume, keine Pflanzen. Und ohne Lehre wächst kein Christ. Deshalb hat ja auch Jesus in seinem Missionsbefehl gesagt, lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und hier trifft das Wort Gottes, hier trifft uns das Wort Gottes an einer Schwachstelle. Weil nämlich biblische Lehre heute in vielen Kirchen und von vielen Theologen relativiert wird. Da herrscht ein Lehrchaos. Und die grotesksten Irrlehren werden vertreten und geduldet. Es gibt nichts, was nicht geleugnet wird. Von A, die Auferstehung, bis Z, der Zorn Gottes. Egal, ob es um die Taufe, die Ehe und das Kreuz sich handelt, nichts wird mehr vor Verleugnung und Verdrehung sicher. Was wir Christen heute in allererster Linie brauchen, ist das Festhalten an der Schrift und der biblischen Lehre. Damals in der Gemeinde, an die Paulus seinen Brief schrieb, waren Männer aufgetaucht, denen der einfache Jesusglaube zu primitiv war. Da schwärmten sie von höheren Erkenntnissen. Die hatten noch was Besseres als Jesus im Angebot. Aber mehr als Jesus gibt es nicht. Wo liegen denn meine, liegen deine, wo liegen unsere geistlichen Wurzeln? Es hat sich da im Jahr 1965 eine Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten, kurz KBA, gebildet. Sie hat momentan 33 Mitglieder. Das hier ist Bibelschule Breckerfeld, die gehören auch dazu, auch die das christliche Glaubenszentrum Erzgebirge in Neuwirschnitz oder eben auch Bibelschule Wiedenest, Martin Buzer Seminar und viele andere. In Bergneustadt, also in Wiedenest, ist übrigens die Zentrale. Ja, wo liegen deine geistlichen Wurzeln? Wer in der DDR Theologie studieren wollte, der konnte das an zwei verschiedenen Ausbildungsstätten tun. Einmal an einer staatlichen Universität, in der theologischen Fakultät oder an kirchlichen Ausbildungsstätten. Aber eine Anerkennung gab es nur, wenn man die staatliche Ausbildungsstätte besucht hat. Leipzig zum Beispiel, theologische Fakultät, es wurde Theologie gelehrt, aber das Hauptfach war Marxismus, Leninismus und sozialistische Ökonomie. Das hat mir mal einer erzählt, der dort studiert hat. Und ein Pfarrer, der inzwischen beim Herrn ist, der hat mal erzählt in der Evangelischen Allianz, meine Frau hat einen jungen Mann kennengelernt, hat sich bekehrt, taufen lassen und dann wollte er Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Und er hat sich einschreiben lassen an der Theologischen Fakultät in Leipzig, an der Karl-Marx-Universität. Und als er dann fertig war, da war es aus mit seinem Glauben. Da wurde so viel in ihn hinein gepumpt, an falschem Wissen, an falscher Lehre, dass er nicht mehr glauben konnte. Und er ist dann auch kein Pfarrer geworden. Hat also nicht das tun können, was er wollte, weil er falsch verwurzelt war. Es heißt ja auch, einen alten Baum soll man nicht mehr verpflanzen. Also diesen Baum, wenn man den verpflanzen wollte, würde man sagen, also Leute, das geht schief. Da müsst ihr so viel von dem Wurzelwerk kaputt machen, das schafft der Baum nicht. Ja, es bestätigt vor, dass er dann nicht wieder anwächst. Einen jungen Baum habe ich mal ausgegraben und woanders hingepflanzt. Und ich habe mir mit dem Umsetzen Zeit gelassen. Und dann kam jemand dazu und hat gesagt, also was du hier machst, das ist grundverkehrt. Die Wurzeln sind zwar alle noch dran, aber da gibt es ganz, ganz feine Haarwurzeln. Und die liegen alle, fast alle frei. Es ist nur noch wenig Erde dran. Also wenn du das schon machst, dann solltest du den Baum zumindest in ein Wassergefäß tauchen. Für die Zeit, bis er wieder eingepflanzt wird. Sobald die Haarwurzeln austrocknen, ist es vorbei. Da nützen auch die stärksten Wurzeln nicht. Das ganz Kleine, das Filigrane, das ist für den Baum am wichtigsten. Die Haarwurzeln, die die größeren Wurzeln versorgen. Ja, das Unscheinbare, das wenig Beachtete, das ist wichtig für das Wachstum eines Baumes. Für ein geistliches, intaktes Leben eines Menschen. Da taucht die Frage nach meinen natürlichen Wurzeln auf. Wo komme ich her? Wie war mein Elternhaus? Waren meine Groß- und Urgroßeltern auch gläubig? Meine Großmutter hat immer mal gesagt, meine Urgroßeltern, also ihre Großeltern sind meine Urgroßeltern, die hießen Kirchel und waren es auch. Die sind jeden Sonntag in die Kirche zum Gottesdienst gegangen. Und die haben auch zu Hause in der Bibel gelesen und gebetet. Vielleicht liegt dort auch die Wurzel, liegen die Anfänge meines Glaubens, dass da schon Vorfahren gläubig waren und diesen Glauben irgendwie weitergegeben haben. Dafür gebetet haben, dass ihre Kinder, Enkel, Urenkel, Urgroßenkel auch gläubig werden. Wer hat mir den Glauben an Jesus Christus nahegebracht? Und wenn Christen an einen anderen Ort ziehen, dann suchen sie eine Gemeinde, die an der biblischen Lehre festhält, wo sie sich einpflanzen dürfen und wo sie mit geistlicher Nahrung versorgt werden. Drittens schreibt Paulus in diesem Vers, was noch wichtig ist, und seid immer voller Dankbarkeit. Paulus beendet den siebenten Vers mit dieser Aufforderung. Ob das Verhältnis zwischen Glaube und Erkenntnis stimmt oder nicht, dafür gibt es ein sichtbares Zeichen, die Dankbarkeit. Wer von der biblischen Lehre abhebt, wird überheblich. Wer nicht mehr als Beschenkter aus der Gnade lebt, wird stolz. Die Abwesenheit von Dank ist ein Zeichen von Abfall vom Glauben. Für Paulus gehören Glauben und Danken zusammen. Den Deutschen wird ja nachgesagt, dass sie auf hohem Niveau jammern über alles Mögliche. Über die Zustände, die Älteren über die Jugend, die Fußgänger über die Autofahrer und Radfahrer. Die Politik wird am meisten damit in Betracht gezogen und so weiter. Schaut man aber die Schriften des Neuen Testaments an, so gehört die Dankbarkeit zum Wichtigsten, was den jungen Gemeinden immer wieder ans Herz gelegt wird. Für das Geschenk, das Gott uns in der Erlösung durch seinen Sohn gemacht hat, für die unversterbare Liebe, die jeder im Tod Jesu erkennen konnte, durfte es nur noch eine die Reaktion geben, von ganzem Herzen dankbar sein. Vor allem für einen Mann wie Paulus war die Befreiung von religiösen Zwängen, das unverdiente Glück, unter der Gnade Gottes frei atmen zu dürfen, Anlass genug, täglich seinem Gott zu danken. Dankbarkeit leben. Was lehrt uns die Bibel? Ein ganzes Leben reicht nicht aus, Gott für seine Güte zu danken. Darum wurde das Abendmahl schon am Ende des ersten Jahrhunderts von den jungen Gemeinden Eucharistia genannt. Das ist griechisch und heißt einfach nur Danksagung. Das ist es, was einen Christen auszeichnet. Es ist Gott, er ist Gott so dankbar, dass seine Freude über ihn im Laufe seines Lebens immer mehr zunimmt. Gott hat sicher nichts dagegen, dass eine solche Herzenshaltung unserer Seele dazu auch noch unglaublich gut tut. Sie muss nicht wachsam sein gegenüber den Kräften der Zerstörung, die von außen auf uns einstürmen. Sie ist vor ihnen tatsächlich geschützt, unsere Seele. Und die Dankbarkeit ist ein hörbares äußeres Zeichen unserer festen Verwurzelung in Christus. Ich lade ein, dass wir gemeinsam beten. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Unser Herr Jesus, wir dürfen heute hier zusammen sein, als Gemeinde, als Christen, die fest verwurzelt sind in dir. Unsere Wurzel, die reicht tief. Und aus dieser Wurzel dürfen wir immer wieder Kraft schöpfen für unseren Alltag, für unseren Glauben, für die Nachfolge auf unserem Weg zu dir. Wir sagen dir immer wieder Danke, so wie wir das auch gelesen haben. Dankbar sein für das, was du uns schenkst. Für die Gemeinde, für die Freiheit des Glaubens, für das Geschenk der Erlösung durch dein Blut am Kreuz. Daran dürfen wir auch dann denken, wenn wir das Mahl feiern. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder stärkst, dass du uns wachsen lässt in die Tiefe, in die Breite, in die Höhe und dass wir Frucht bringen dürfen. Und dass wir verbunden bleiben mit anderen. Ein Wurzelgeflecht, was nicht zerstört werden kann durch die Angriffe dieser Welt. Dazu segne uns immer wieder. Amen.